Es bleibt dann keine Frage mehr. Und eben dies ist die Antwort. Ist nicht dies der Grund, warum Menschen, denen der Sinn des Lebens nach langem Zweifeln klar wurde, warum diese dann nicht sagen konnten, worin dieser Sinn bestand? Ja, das ist wirklich psychologisch wichtig der Fall. Es gibt allerdings Unaussprechliches, dies zeigt sich, es ist das Mystische. Dieses Unaussprechliche im Sinne zeigen, das habe ich thematisiert. Das heißt, es zeigt sich dadurch, dass die Wahl, die ich treffe, also meine Welt, in der ich lebe, zeigt sich. Sie zeigt sich mir als die Summe aller Fakten, mit denen ich zu tun habe. Sie zeigt sich als eine logische Struktur. Und sie zeigt sich die anderen insofern, dass wir sagen, jeder hat seine Welt, ja, so ungefähr. Und wir haben eine gewisse Möglichkeit, das auch einzusehen. Also wenn jemand ein Haus baut oder etwas einrichtet oder ein Buch schreibt, wir bekommen sozusagen ein Gefühl dafür, welche Entscheidungen er getroffen hat, wie er seine Welt gestaltet hat, sozusagen, bis zu einem Grad. Die richtige Methode der Philosophie wäre eigentlich die, nicht zu sagen, als was sich sagen lässt, also setze der Naturwissenschaft. Also etwas, was mit Philosophie nichts zu tun hat, und dann immer, wenn ein anderer etwas Metaphysisches sagen wollte, ihm nachzuweisen, dass er gewissen Zeichen und seinen Sätzen keine Bedeutung gegeben hat. Diese Methode wäre für den anderen unbefriedigend. Er hätte nicht das Gefühl, dass wir in Philosophie lernen, aber sie wäre die einzig streng richtige. Ja, das heißt, was Wittgenstein später als Therapie charakterisiert. Das heißt, eine philosophische Frage zu beantworten, bedeutet den Menschen von dem Wunsch abbringen, diese philosophische Frage zu stellen. Ja, das ist die richtige Methode der Philosophie. Also im Grunde eine Praxis, von der man fragen soll, wie ist diese Praxis oder was kann diese Praxis überhaupt kulturell verankert werden. Das heißt, diejenige Studenten zum Beispiel, die zu Philosophie-Seminaren kommen, ich habe das Gefühl, sie stellen überhaupt keine Fragen. Philosophische Art, oder? Oder metaphysische Art. Die wollen im Grunde die Philosophie lernen, das heißt, sie erwarten eine Vorlesung, ja, sozusagen eine Mitteilung darüber, was die Philosophie ist. Sie haben im Grunde ursprünglich als Studenten der Philosophie keine philosophische Frage. Auf der anderen Seite, wenn man so mit Leuten spricht, zum Beispiel im Taxifahrer oder so, so sagen sie immer vom Typ, alles ist scheiße. Die Welt ist ein großer Betrug. Und was auch immer du machst, triffst du die gleiche Scheiße. Das sind starke metaphysische Aussagen. Das sind eben die Fragen des Lebens. Allerdings, was würde Taxifahrer sagen, wenn er ihm sagen würde, dass das, was er sagt, eine Antwort auf eine Frage ist, nämlich, was ist das Seiende im Ganzen entsprechend seinem Sein? Also eben diese Frage beantwortet mit der Feststellung, alles ist scheiße. Und dass man diese Frage nicht stellen kann und deswegen ist seine Feststellung im Grunde genommen unmöglich. Theorie ist diese Position eines philosophischen Therapeuten, kann man nun etablieren, wahrscheinlich noch in Bezug auf die andere Philosophieprofessoren. Ja? Oder? Das ist der einzige Kreis, ja, der sozusagen kuriert werden muss. Ja? Und das sind die Leute, die dezidiert Fragen stellen und philosophische Antworten auf diese Frage geben. Das heißt, man kann sagen, dass die Rolle, die sich abzeichnet, ist so eine therapeutische Veranstaltung für die Philosophieprofessoren. Ja? Und weitgehend hat es auch so funktioniert. Ja? Wittgenstein in England war, seine Seminare waren meistens besucht von den Professoren, ja, und einem sehr, sehr kleinen Teil der Studenten. Und zwar der Studenten, die sozusagen lernen wollten, wie man andere Professoren aus der Fassung bringt. Ja, so. Zum Beispiel in ihren Seminaren. Ja, und sehr erfolgreich. Ja. Diese Lehre, wie man Professoren sozusagen aus der Fassung bringt, hat sich schnell verbreitet. Im Grunde das war sozusagen die Schiene auf der Philosophie sich verbreitet. Das ist eine Konstellation. Ja. Eine andere Konstellation ist sicherlich generell, was ist Guru. Ja. Also der Guru ist im Grunde, wenn er konsequent ist, ja, so wie Bhagavan und so. Er sagt im Grunde das, ja, dass Ihre Frage ist ein Witz, ja. Ich bin eine Witzfigur, das Leben hat keinen Sinn, Nirvana ist Sansara, Sansara ist Nirvana, ja, nicht wahr? Alles ist gleich gut oder gleich schlecht. Ja. Das ist das, was ein ordentlicher Guru, wenn er sozusagen eine Karriere in diesem Bereich machen will, eigentlich sagen muss. So kann man sagen, dass Wittgenstein ist ein Guru für eine gewisse Öffentlichkeit, ja? Nämlich Öffentlichkeit besteht aus Universitätsprofessoren. Ja? Ist indischer Guru für die westlichen Universitätsprofessoren. Nun, ich weiß es nicht, also es ist soziologisch sehr, sehr schwer zu sagen. Ich bin wirklich irgendwie verblüfft, ja, wenn ich mir selbst diese Frage stelle. Also man kann sagen, dass die Kultur, also so im Zustand, in dem wir sind, ja, ich meine, diagnostisch gesehen, dass die Kultur ist abgeschafft, weitgehend. Ja. Das heißt, die Summe der Lektüre, die verleiten würde, solche Fragen zu stellen, ist der Zeitgenossen unbekannt. Vergangenheit ist eine problematische Erzählung aufgefasst, Zukunft als eine ungewisse Projektion. Das heißt, wir erleben nicht die Welt als ein Spannungsfeld, wie ich gesagt gestern habe, zwischen Passisten und Futuristen. Oder habe ich das nicht gesagt? Nee, ich habe das nicht gesagt. Ich habe das. Ah ja, das ist ja dumm. Ich war dazwischen St. Gallen und habe das in St. Gallen. Also, das, was unsere Situation heute charakterisiert, ist, dass es so etwas möglich ist wie das Museum für Gegenwartskunst. Das Museum für die Gegenwartskunst ist das, was wir Buddhismus nennen, ja, und zwar per Definition. Ja? Das heißt, es ist ein Kurzschluss zwischen Gegenwart und Ewigkeit. Eine Situation, bei der weder Vergangenheit existiert, noch Zukunft. Weil früher war sozusagen Kunstbetrieb und Kultur ein Ort der Auseinandersetzung zwischen Tradition und Avantgarde oder zwischen Passeisten und Futuristen. Es gab keine Präsentisten. So etwas wie Präsentismus hat erst Derrida erfunden. Die Frage nach der Präsenz wurde de facto nie gestellt. Ich glaube, seine interessante diagnostische Leistung besteht nicht darin, dass er diese Frage nach der Präsenz, das heißt nach der pure Gegenwart, dekonstruiert hat, sondern erst die Frage formuliert hat. Die Frage war früher nie formuliert. Man fragte entweder nach der Tradition oder nach der Zukunftsplanung. Und die Gegenwart wurde nur gedacht als ein Kampfplatz, als Ort der Auseinandersetzung zwischen Vergangenheit und Zukunft, zwischen Tradition und Avantgarde. In verschiedenen Formen. Wenn ich jetzt frage nach der Präsenz und nach dem Gegenwärtigen, der Gegenwart, also stelle diese falsche Frage, wie Derrida sagt, die niemand gestellt hat, dann bekomme ich ein Museum der Gegenwartskunst. Das heißt, ein Kurzschluss zwischen Gegenwart und Ewigkeit, das heißt ein Raum, in dem das, was sich jetzt zeigt, gleichzeitig sich ewig zeigt. Wenn ich ins Museum, dieses Museum komme, dann ist es genauso wie, wenn ich eine Stadt reise, also eine Stadt komme und da stehen irgendwie, ich weiß nicht, Pisa-Turm, neben Turm von Pisa steht in Pisa zum Beispiel, steht, ich weiß nicht, Kathedrale, neben Kathedrale steht McDonald's, neben dem McDonald's steht eine Prada-Boutique. Und das ist Pisa. Das ist Pisa, so war Pisa immer und so wird es Pisa sein. Frage ich mich, was es war, wo es keine Prada-Boutique hier gab. Vielleicht, ja. Vielleicht lese ich einen Roman darüber, vielleicht schaue ich in irgendwelche Reiseführer nach. Vielleicht auch nicht. Ja. Im Wesentlichen interessiert mich das nicht. Im Wesentlichen interessiert mich nur das, was hier und jetzt sich zeigt, in der Ewigkeit. Weil ich bin nach Pisa gekommen, ich bin dann abgereist, und für ewig wird es so sein für mich. Ja, in meiner Welt ist es Ewigkeit. Also es ist eine Figur, von der ich schon sagen würde, wir leben in ihr. Ja, ich meine, was ist Wittgenstein heute? Es ist eine Beschreibung, fast eine Beschreibung einer gewissen kulturellen Konstellation, die tatsächlich stattgefunden hat. Steht irgendjemand irgendwelche philosophische Fragen nach dem Sinn des Lebens? Ich glaube nicht. Oder nicht in dem Sinne, in dem. Also diese Therapie wird kaum gebraucht. Ja. Wenn man zum Beispiel therapiert werden will, ja, dann macht er immer so, wie Wittgenstein das zum Beispiel beschreibt. Ja. Er kommt schon vorher mit der Feststellung, ich hatte eine schreckliche Kindheit, war mehrmals traumatisiert und möchte von diesem Traumata erlöst werden. Das heißt, man kommt immer mit einer konkreten Fragestellung und nicht mit einer abstrakten Fragestellung. Man kommt nicht mit der Feststellung, ich weiß nicht, wo das Faktische sich von Logischem unterscheidet. So dass Wittgenstein sagen würde, nach dieser Unterscheidung zu fragen, ist falsch. Ja. So ist die von dieser Wunsch kurieren. Aber diesen Wunsch hat er keinen. Wir sind definitiv kurieren. Und zwar nicht dadurch, dass wir Wittgenstein verstanden haben, sondern irgendwie kurieren.
Aber wird nicht der Frage, also die Frage des Willens auch in der Psychoanalyse wirklich diskutiert und auch kuriert. Also in der tatsächlichen Psychoanalyse, also wenn Wittgenstein sagt, der Willen gehört in die Psychologie, wird in der Psychoanalyse der Willen auch wirklich kuriert und die laufen ja ziemlich gut, oder? Also Psychologen.
Ja, es läuft gut. Es läuft gut. Ja. Aber warum? Ja. Weil die Leute schon verstanden haben, mit konkreten Fragen zu kommen. Sie sind schon genug informiert über die Psychoanalyse.
Aber werden Sie dort doch wirklich von Ihrem Willen geheilt?
Also in der Psychoanalyse?
Nee, beim Psychiater. Also auch mit den ganz normalen Fragen, die man dann so hat, wenn man zum Psychiater geht, werden Menschen geheilt dort von.
Also ich glaube, es funktioniert, wenn man zum Psychiater geht, funktioniert es meistens so, dass der Psychiater sagt, was schlagen Sie vor? Es ist nicht so, dass man sagt, so, jetzt schauen wir mal, was Ihr Problem ist, sondern der Psychiater sagt, was schlagen Sie vor? Was haben Sie für, also was stellen Sie sich vor als Therapie? Das ist echt total. Dass der Psychiater sagt, was stellen Sie sich vor als Therapie? Was schlagen Sie vor?
Absolut. Das war eine Sea Change für mich, als ich emigriert bin von Russland nach Westen. Ja. Weil ich war in Russland in einer traditionelle sozusagen. Da war Weltauffassung traditionell. Zum Beispiel, wenn man zu einem Arzt ging, nicht mal zu einem Psychiater, sondern zu einem normalen Arzt, dann hat man gesagt, ich fühle mich unwohl. Ja, so. Und da wurde man untersucht, gefragt und so. Wenn man zu einem deutschen Arzt kommt, ja, man muss mit einer Diagnose kommen, ja, sonst geht es einfach nicht weiter, ja. Ich muss ganz genau beschreiben, was ich eigentlich habe, welche Therapie ich immer schon gemacht habe und so weiter und so fort. Und dann fragt der Arzt, also was wollen Sie? Wollen Sie immer das Gleiche machen, dass ich Ihnen auch das Gleiche verschreibe? Ich sage immer ja. Aber es gibt auch Möglichkeit, nein zu sagen und sagen, ich will dafür eine neue Therapie. Dann sagt er, das müssen Sie Analyse machen und so weiter und so fort. Er macht die Analyse und sagt, also nach meiner Meinung war die Therapie, die Sie früher gemacht haben, eigentlich richtig. Ja, das kann, man kommt ja auch. Also man muss alles irgendwie liefern. Diagnose, Therapie und so weiter. Und nur sozusagen von Arzt Bestätigung bekommen, dass das, was du vorgeschlagen hast, auch bezahlt wird. Ja? Also im Grunde, der Arzt ist sozusagen Mediator zwischen dem Staat und Finanzsystemen und deiner sozusagen Selbstheilung Praxis. Ja? Genauso ist das so.
Ich glaube auch, dass viele gar nicht mehr also zur Analyse in irgendeiner Form oder Diagnose fähig sind, sozusagen. Also das sind so wie so zwei Tools, die so ineinander zahlen. Also praktisch der Patient, der so überinformiert ist, der Arzt irgendwie, der da genau andocken kann, aber mit Fragen irgendwie so wie, schauen Sie doch mal wirklich hin. Oder damit ist er ja auch überfordert oder so.
Also ich habe schon mehrere Erfahrungen dieser Art gemacht, ja. Weil ich muss ja immer wieder zu Ärzten gehen, ja, irgendwie. Und so sitzt man da und hört die Patienten zu. Ja? Und sie erzählen die Geschichten, die im Grunde darauf hinauslaufen, dass sie irgendwie sich als unfähig erweisen, sich selbst Diagnose zu stellen. Ja? Und so kommen sie ständig. Ja? Also, ich war schon 2 Jahre bei diesem Maßen bei anderen Ärzten. Ja? Und irgendwie tut es halt weh und fühle ich mich unwohl und so. Aber das ändert sich nicht. Ja? Und wie kann es sich ändern? Ja? Wenn man so einfach kommt ja, zum heutigen Arzt, ohne Diagnose und ohne Therapie, da kann man gleich gehen ja, und noch einmal kommen. Das ändert wirklich nicht. Ja? Die einzige Methode ist, vielleicht mit dem Arzt einfach zu reden, so generell über das und jenes, ja. Und
das kommt, machen ja viele.
Ja, und da kommt ab und zu interessante Informationen, ja, die man auch dann weiter für die Selbstanalyse verwenden kann. Aber man muss das systematisch vorgehen. und der Arzt wirklich sozusagen involvieren in ein Gespräch, das vielleicht irgendwann als informativ sich erweist. Genauso wie mit zum Beispiel, ich weiß nicht, Steuererklärung. Ja? Man muss eine Steuererklärung machen und der Steuerberater sagt, da haben Sie nicht richtig gemacht und da haben Sie nicht richtig gemacht. Da macht er das richtig und dann gilt es ja. Und dann, das ist im Grunde das, was Wittgenstein beschreibt. Ja? Sozusagen, du musst deine Welt inklusive der Welt deiner Krankheit, der Welt deiner Steuer und so weiter, irgendwie schaffen. Ja? Du musst diese Faktizität organisieren. Und wenn diese Faktizität da ist und funktioniert, dann ist es okay. Ja? Wenn aber diese Faktizität nicht da ist, dann ist es nicht okay. Ja? Aber was ist nicht okay und in welchem Sinne ist nicht okay, kann man nicht sagen, weil man kann das nur dann sagen, wenn man so wie eine Metaphysik hat. Das heißt, wenn man allgemeine Kriterien dessen hat, was es überhaupt bedeutet, sich wohlzufühlen oder unwohl zu fühlen. Ja? Welche Lebensweise eine richtige ist und welche Lebensweise ist nicht richtige. Also Plato als Arzt, ja, der zu dir kommt und sagt, das musst du tun und das sollst du tun und das nicht. Ja? In einer demokratischen Gesellschaft ist das niemand. Ja? Du musst selbst erscheinen und die Gesellschaft beglaubt das. Ja. Im Wesentlichen ist es ja die Grundstruktur, wir leben in einer wittgensteinischen Welt. Und so frage ich mich, ob die Philosophie noch möglich ist. Ja. Ich denke nicht. Ja. Ich denke, es ist so möglich nur tatsächlich in einer oder doch, ja. Ich schwör zu sagen.
Ich glaube, es liegt ja daran, ob man sagt, kann man die philosophischen Institutionen ohne Philosophie weiter aufrechterhalten. Also ob man Philosophie betreiben kann ohne Philosophie. Also so Philosophie machen wie der Taxifahrer Taxi fährt.
Ja.
Und wer es dann finanziert, ja. Also.
Ich würde mich wundern, wenn das auch so sein wird, ja. Also griechische Philosophie, nachdem sie abgeschafft worden war, ja, ist gewandert in die römische Law and Order Praxis. Ja. Das heißt, sozusagen römische Juristen haben diese Strukturen benutzt, um festzustellen, ob man, wenn ich ein Schaf des anderen auf einem Territorium geschlachtet hat, das weder mir noch ihm gehört, trotzdem ein Verbrechen begangen habe oder nicht. Ja. Also, ist es nicht jetzt eine Managerpraxis? Ja? Neue Philosophie führt zu Aussagen von Typ My Philosophy. Ja? Also, the philosophy of our company is to do everything, ja, for the people. Ja? Also, ist die Philosophie nicht etwas so wie eine die Manager interessieren sich in erster Linie für die Philosophie, habe ich das Gefühl. Also sie fragen sich wirklich, welche Politik, welche Lebenspraxis für eine Firma angemessen ist. Also, welche Philosophie muss man wählen, damit die Firma floriert. Ja, muss man sich zum Beispiel auf Lokale konzentrieren? Muss man sich ins Globale gehen? Muss man die kulturelle Dimension reflektieren oder nicht? Muss man moralisch handeln oder unmoralisch handeln? Ja, es gab so eine große Diskussion, ich war dabei, habe mich nicht beteiligt. Ist der Markt eine Institution, wo es besser ist, moralisch zu handeln, oder ist eine Institution, wo es besser ist, andere über den Tisch zu ziehen. Ja. Und so. Das sind die Fragen, die im Grunde philosophische Fragen sind. Ja. Also ich irgendwie Philosophie kann auch weiter kritisiert werden, das ist gar keine Frage. Ja. Aber ich frage mich tatsächlich, wer ist das Subjekt der philosophischen Fragestellung? Weil das Problem bei Winterstein, wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen, tatsächlich das da Ende. Und ich bin am Ende, dass er so etwas wie ein Subjekt der philosophischen Fragens voraussetzt. Er setzt voraus, dass die faktische Existenz einer philosophischen Frage in der Welt und will damit auseinandersetzen. Ja, aber die Frage ist, ob so etwas wie das Subjekt der philosophischen Fragestellung überhaupt existiert, ob diese Figur vorhanden ist. Weil wenn diese Figur nicht vorhanden ist, dann ist diese therapeutische Anstrengung zwar geschichtlich interessant, aber funktional überflüssig. Ja, so war das ja die Frage, die irgendwie eher so empirisch ist. Ja, deswegen würde ich der Meinung enthalten. Ja. Ich würde einfach eine Epoche üben und nicht sagen wollen, weil es eine faktische Aussage ist. Das ist keine philosophische Aussage. Ob so eine Subjektivität tatsächlich vorhanden ist oder nicht. Es ist nur wichtig zu sehen, dass die Vermutung der Faktizität einer solchen Subjekts in der Welt für die Arbeit von Wittgenstein absolut konstitutiv ist. Er geht davon aus, dass es diese Frage gibt. Ja, das ist genauso wie bei Derrida, ja, wo er sagt, wir wollen doch alle wissen. Ja? Und dann beginnt er das zu dekonstruieren. Aber wollen wir das? Wer will das und eigentlich was wissen? Ja? Oder wir wollen den Sinn verstehen. Wer will das? Unter welchen Bedingungen und welchen Sinn? Dann, wenn er aber zeigt, dass wenn wir den Sinn verstehen wollen, tun wir das nicht, ja, sondern missverstehen diesen Sinn auf einer strukturell notwendigen Art und Weise, dann frage ich mich, aber wem sagt er das überhaupt? Und das ist der Punkt, wo die Faktizität ihre Rechte, denke ich, wieder verlangt. Ja? Dass bei aller Absage an das Faktische als Medium der philosophischen Reflexion, die ja Wittgenstein erteilt, die Voraussetzung seines Diskurses besteht in der Annahme der Faktizität einer philosophisch formulierenden und fragenden Subjektivität. Und zwar innerweltlichen Subjektivität. Dass es tatsächlich jemand kommt und eine philosophische Frage stellt. Als Faktum. Wenn es passiert, dann beginnt die ganze Maschine zu arbeiten. Wenn es aber nicht passiert, dann liegt es einfach in einer Buchform und ist funktionsunfähig, so wie ein Gerät. Ja, es gibt Geräte in den Wissenschaftsmuseen, die sehr, sehr gut sind. Es sind gute Geräte. Aber sie tun etwas, was die Menschen nicht brauchen. Ja, so, und so fragt man sich. Ja. Und zwar faktisch nicht brauchen. Nicht philosophisch nicht brauchen. Das sind dann nicht brauchen, sondern faktisch tun sie es nicht. Na, das war mein Kommentar. Der Kommentar besteht eben in der Verweis auf die verborgene und ausgesprochene Annahme in Bezug auf die Beschaffenheit der Welt, was auch immer über sie sonst gesagt. Eine Annahme, die nur eine Annahme ist. Kann man zustimmen? Wir haben noch etwas Zeit für Diskussion. dass die modernen Menschen, die Gegenwartsmenschen überhaupt eine philosophische Frage haben. Steht keiner. Welche? Aber die Fragen, die man stellen kann und stellen darf, sind auf jeden Fall, auch wenn sie keine metaphysischen Fragen sind, diejenigen, die sich auf diese Konstruktion selbst beziehen. Und sie sind zu jeder Zeit gleich erlaubt oder relevant.
Also,
nicht
Pater
Meister,
jetzt
so, das Unbewusste ist bei uns sozusagen überbevölkert. Ja. Weil praktisch alles, was vertrieben wird aus dem metaphysischen Raum, wird sozusagen gleich ins Unbewusste projiziert, hineinprojiziert. Inklusive Marxismus inzwischen. Das beginnt schon mit Adorno und vielen anderen. Das sozusagen so etwas wie Marxismus als unbewusste Hoffnung des Menschen, ja, sozusagen jenseits Realisierbarkeit oder Objektion der Dinge. Ja. Und Wittgenstein bietet an eine radikale Entleerung dieses Unbewussten. Die Frage nach dem Buddhismus, die gestellt haben, ist Parallelität mit dem Buddhismus, ist insofern sicherlich interessant und relevant, dass man behaupten kann, dass Buddhismus sozusagen eine Nicht-Religion ist, die zur Religion geworden ist. Habe in einem anderen Zusammenhang schon erzählt, dass einer der stärksten Eindrücke meines Lebens war der Besuch einer positivistischen Kirche in Rio de Janeiro, wo Positivismus als Religion gepredigt und religiös gefeiert wird. Das heißt, es würde mich nicht wundern, wenn später, in einem zeitlichen Abstand, das, was wir heute als Philosophie verstehen, zur Religion wird. Weil wir hatten schon solche Geschichten. Wir hatten Perioden der Skepsis und Analyse und Säkularisierung in später Antike. Zweimal im Mittelalter und so weiter, Renaissance, dann Aufklärung und so weiter. In allen diesen Fällen sind daraus Religionen geworden. Mal Protestantismus, mal das, mal das. Islam. Christentum schon grundsätzlich war. Platonismus für die Armen, wie er immer gesagt hat. Das heißt im Grunde Übersetzung, eine gewisse philosophische Skepsis in die Form einer Religion. Die Frage ist, inwieweit wie eine theologische Perspektive überhaupt entkommen können. Ich glaube, philosophischen Perspektive können wir leicht entkommen. Das ist klar. Aber ob wir einer theologischen Perspektive entkommen können, Das ist für mich eine große Frage. Da bin ich viel skeptischer. Weil gerade an dem Punkt bei Wittgenstein zeigt sich, dass der radikale und konsequente Versuch, der philosophischen Spekulation zu entkommen. Und man möchte sich, und man möchte entkommen, man möchte deswegen entkommen, weil wir sozusagen wissen einfach, dass das alles ist Menschenwerk. Ja, wir können Philosophie nicht ernst nehmen, wenn wir unter der Philosophie so etwas verstehen, als das, was die Leute geschrieben haben oder gedacht haben. Ja, aber wir können nicht glauben, dass irgendwelcher Mensch irgendetwas überhaupt Substanzielles glaubt oder denken kann oder was auch immer. Das ist ganz klar. Die Tatsache, dass irgendjemand das gedacht hat, ja, ist schon abwertend, ja, des Anspruchs. In diesem Sinne hatte Wittgenstein völlig recht. Also, wir können nur das respektieren, was nicht vom Menschen kommt, sondern vom Gott kommt. Einen anderen Ursprung hat. Okay. Im Grunde, Philosophie hat immer versucht zu zeigen, dass sie vom Gott kommt und nicht vom Menschen. Ja, das hat Plato versucht zu zeigen durch diese Mythos einer Offenbarung, die man im Licht bekommt, also nicht von sich selbst, sondern im Jenseits. Nietzsche, indem er versucht hat zu zeigen, dass philosophischer Reflexion-Effekt eine Vitalität ist, die man selbst nicht in sich selbst produziert, sondern dass die Vitalität des Denkens ist eine Form der Vitalität selbst und die Vitalität selbst hat keinen menschlichen Ursprung und so weiter. Das heißt, die Philosophie war immer bewusst dieser Problematik. Jeder Philosoph, wenn er substanziell gedacht hat, hat immer versucht, das, was er sagt, aus einer nichtmenschlichen Quelle abzuleiten. Und das tut Wittgenstein auch. Er sagt, wenn man das alles vergisst, bleibt das Unaussprechliche, das Mystische. Man sieht nur, und was sieht man? Das, was ich Ihnen zeige, ja, das sieht man. Ja. Das heißt, es ist auch eine gewisse Art, sozusagen auf einen göttlichen, nicht unmenschlichen, nicht menschlichen, außermenschlichen Ursprung dessen zu verweisen, was man eigentlich in einer oder anderen Form tut. Und das bedeutet, dass die Philosophie sich von der Theologie nicht lösen kann. Das ist, glaube ich, die große Lehre.
Aber doch nur dann nicht, wenn man weiterfragt, oder? Wenn man nicht weiterfragt, löst. Also dann, also hier gibt es ja dieses Zitat von diesem Kürnberger am Anfang, alles was nicht Rauschen ist, lässt sich in drei Worten sagen und so ist es, kann man, also da spielt die Theologie ja dann keine Rolle mehr. Die ist draußen, ist aus.
Ja, ja.
Verlegt.
Ja, ja. Polizeiliche Einrichtung. Ja. Und zwar, es ist sozusagen polizeiliche Einrichtung im Rahmen eines demokratischen Staates. Ja. Also ich beginne damit, dass alle Sätze sind gleich. Ja. So wie alle Menschen sind gleich. Wer bewerkstelligt das auch? Polizei ist das, was uns gleich macht. Weil wenn es keine Polizei wäre, dann gäbe es die Möglichkeit für Verbrecher, sich mit Kräften des Verbrechens zu verbinden, die außerhalb der zivilen Gesellschaft, der Möglichkeit der zivilen Gesellschaft liegen, wo alle gleich sind. Ja? Wir sind alle gleich, weil sie alle Teile einer geschützten zivilen Gesellschaft sind. Wenn ich zum Beispiel ein Verbrecher bin, bin ich schon nicht gleich. Das heißt, es muss eine Polizei sein, die darüber wacht, dass ich bestimmte Grenzen nicht übertrete. Und bei Übertreten dieser Grenze nicht zum Beispiel Drogenhandel starte, dass diese Gleichheit sofort abschafft.
Aber die Polizei ist ja noch nicht da, die muss jetzt mal geschaffen werden. Das ist die Forderung des Traktats,
die
Polizei
Forderung.
Einzurichten.
Das
aber
ist die
ist ja erstmal noch nicht da. Also zum Beispiel müsste die Polizei die Taxifahrer überwachen.
Ja, ja. Ja, im Grunde geht es darum. Im Grunde geht es darum, dass Wittgenstein fordert, übrigens Habermas auch, fordert eine Polizei für den demokratischen Staat, damit die Bürger dieses Staates sich nicht mit zu starken Kräften, zu starken Drogen verbünden werden. Zum Beispiel Faschismus und so weiter und so fort. Ja? Weil Demagogen, Populisten und so weiter aktivieren metaphysischer Vorrat, ja, oder metaphysische Möglichkeiten der Sprache. Wie würde Wittgenstein Hitler analysieren? Ich würde sagen, Hitler trifft sehr viele Aussagen, die eigentlich sinnlos sind. Und verwendet viele Worte, denen auch keiner klare Bedeutung zuschreiben kann. Zum Beispiel Schicksal der Rasse. Und so weiter zu befinden. Aber da die Leute keine Sprechpolizei haben, das heißt, sie können einen sinnvollen Satz von einem sinnlosen Satz nicht sofort unterscheiden, scheint ihm, dass wenn man über Schicksal der Rasse spricht, dann ist es was Bedeutsames, ja? Es ist sozusagen, dieser Satz ist per Definition ungleich oder besser als alle anderen Sätze, weil andere Sätze sind nur darüber, dass der Tisch ist weiß. Ja? Und der Tisch ist weiß, na gut, der Tisch ist weiß, ja, es ist nicht so wichtig. Aber wie das Schicksal der Rasse aussieht, das muss irgendwie wichtig sein. Ja? Das heißt, die Wichtigkeit oder Tiefsinnigkeit ist ein rhetorischer Effekt der Sinnlosigkeit. Das liegt das liegt der Analyse zugrunde. Man muss also eine Polizei einrichten, die sagt, ihr Reichtum ist Effekt eines Drogenhandels. Ja? Ihr Rhetorik, die schön aussieht, ist Effekt der Benutzung der Möglichkeiten der Sprache, sinnlose Sätze zu formulieren. Ja? Die Frage ist sicherlich nach der Status dieser Sprachpolizei und wie diese Sprachpolizei effektiv funktioniert.
Da würde ich nochmal auf meine vorhergestellte Frage zurückkommen. Könnte man nicht behaupten, dass wirklich der Analytiker heute die Sprachpolizei ist? Also zwar nicht in dem Sinne, wie ihn vielleicht Wittgenstein gefordert hat, aber über Umwege, weil man sozusagen mit seinen philosophischen Fragen die missversteht als Probleme und mit diesem Problem zum Psychoanalytiker geht und beim Psychoanalytiker damit konfrontiert ist, wird, dass es diese Probleme eigentlich nicht mehr gibt und deshalb reinigt, also wird jeder Mensch sozusagen gereinigt von seinen philosophischen Fragen und wir leben in einer wittgensteinischen Welt.
Ja, kann man sagen. Es ist nur eine so krude Variante. Krude Variante. Es ist eine krude Variante, weil, na gut, aber man kann sagen, das ist eine krude Variante, so wie man sagen kann, dass moderne Wissenschaft ist eine krude Variante von Hume-Philosophie. Ja. Weil wir reden nach wie vor über die Ursache und Wirkung. Wir haben schon bei Hume gelesen, dass es sowas nicht gibt, ja, sondern es gibt sozusagen logische Verbindungen, die aber keine Ursache sind. trotzdem sprechen wir Ursache der Wirkung, aber schon unter der Berücksichtigung einer Kritik. Ja. Sicherlich, wenn jemand kommt und sagt, Herr Hitler spricht über das Schicksal der Rasse, weil es ihm gelungen ist, mit seiner Mutter zu schlafen. Und mit diesem Trauma muss man sich ernsthaft auseinandersetzen. dann ist das, es ist eine Therapie. Ja. Und zwar es ist vielmehr nicht die Therapie von Herrn Hitler, sondern die Therapie der Zuschauer. Ja, das ist ganz klar, der Zuhörer. Wenn wir leben tatsächlich in einer Gesellschaft, in der alles, was man tut, auf das Trauma reduziert wird. Das heißt, es gezeigt wird, dass was auch immer man sagt und tut, keine Relevanz hat für irgendetwas. Ja. Sondern ist nur sozusagen persönliche phantasmatische Vorstellungen, die durch das persönliche Geschichte des Einzelnen produziert werden. Das hat sicherlich eine heilsame Wirkung, weil dadurch wird sozusagen etwas abgebrochen, was man als Zustimmung ja, bezeichnen könnte. Unsere Gesellschaft ist zustimmungsunfähig. Ja, weil wenn jemand irgendetwas sagt, dann fragt der andere sofort, welche Traumata und persönliche Geschichten, aber auch Interessen ja, und so weiter, führen dazu, dass er das sagt und nichts anderes. Ja, die Frage nach der Zustimmung stellt sich nicht einmal. Wenn zum Beispiel heute Hitler begonnen hat über das Schicksal der Rasse, wie sieht sein Konto aus? Ja, also wird sofort analysiert im Sinne seines Vermögens, seiner Familie, Beziehungen und so weiter, und damit wird es sofort erledigt. Das ist klar. Aber es ist nicht ganz das, was Winterstein gemeint hat, muss man schon sagen. Es ist nicht ganz das. Es ist auch eine Therapie. Also eine krude Therapie.
Ich meine über Umwege, weil der Willen ja sozusagen das Bindungsglied zu beiden ist, zur Sprache und du hast noch eigentlich zu den Wünschen und die Sprache ist ja sozusagen an diesen Willen gebunden, und wenn der Willen zur Psychoanalyse geschickt wird, muss er sich trotzdem über die Sprache offenbaren, und deshalb ist sozusagen so eine die Sprache wird sozusagen indirekt mit gereinigt.
Ja, gut. So wie es machen, wie sie es machen, kann man sicherlich sagen, dass Wittgenstein insofern konservativ ist, dass er immer sozusagen absolute Minimum an Allgemeingültigkeit retten will. Ja. Womit ist er erledigt ja inzwischen, weil fast alle Bücher über Wittgenstein seit vielen Jahrzehnten beschäftigen nur mit seiner Homosexualität und mit der Frage, ob er tatsächlich eine homosexuelle Beziehung hatte oder nicht. Ja. Und ist ja also das, was er schreibt, Effekt einer erfüllten oder nicht erfüllten Homosexualität. Im Grunde gibt es ja keinen einzigen Text letzter Zeit, das irgend anders herangegangen ist, aber das Problem. Das bedeutet im Grunde, genauso mit Freud allerdings, ja. Also welche Trauma, und man hat sofort welche gefunden, welche Trauma sind, das haben dazu geführt, dass der Freud das Kind sexualisiert hat. Und so geht es weiter und weiter. Sicherlich, wenn man so fragt, dann verschwindet das Horizont der allgemeinen Verbindlichkeit überhaupt. Auch in der Form des Unaussprechlichen, in der Wittgenstein daran immer noch festhält. Die Frage ist nur dann, woher weißt du das? Ja, die Frage ist, auf der anderen Seite an der Psychoanalytiker, na und, ja, warum denkst du das überhaupt? Ja, der kann das auch nicht erklären.
Muss er das erklären?
muss man das erklären. Das heißt, indem ich das Geld investiert habe in eine bestimmte Erklärung, hat diese Erklärung durch diese Investition eine Kraft bekommen. Die erklärende Kraft einer psychologischen Erklärung ist die Summe, die ich bezahle dafür. Das kann man wahrscheinlich erweitern auf alles andere. Insofern sich Philosophie kommerzialisiert, kann man sagen, dass die erklärende Kraft einer philosophischen Überlegung ist die Summe, die investiert wurde, um sie zu bekommen. In dem Falle aber beschreibt Wittgenstein so etwas wie eine Staatsuniversität. Eine Staatsuniversität, in dem die Studenten die Erklärung nicht bezahlen. Sie bezahlen kein Geld dafür, dass sie Antwort bekommen auf ihre Fragen. Deswegen haben sie auch keine. Und die Erklärung, die man ihnen gibt, hat keine Kraft für sie. Ja? Wenn man aber alles kommerzialisiert, durchkommerzialisiert und privatisiert, dann geht man entweder zu Guru, ja, oder zum Buddhisten. Es gibt ein Angebot an Antworten und man kriegt die Antwort, für die man bezahlt hat. Und diese Antwort selbst oder die Erklärung selbst braucht keine weitere Erklärung, weil sie existiert immer schon als eine Interaktion, als eine kommerzielle Operation des Austausches eine gewisse finanzielle Investition, eine gewisse geistige Investition, philosophische Investition. Wobei der Art dieser Investition von Anfang an klar ist. Also du bekommst praktisch das, wofür du bezahlt hast.
Deswegen auch so viele Geschäfte. Deswegen ist alles voll mit Geschäften.
Ja, das ist ein Geschäft.
Wo man einen Platten kaufen kann. Wo man einen Platten kaufen kann.
Aber ist es nicht so, so kann man wirklich sagen, was ist die Erklärung dafür, dass wenn ich in einen Laden komme, ich dort ein Brot bekomme?
Was
ist die Erklärung dafür, dass wenn ich zum Beispiel in einen Lebensmittelladen gekommen bin und bezahlt habe für Brot, ich habe auch Brot bekommen? Die Garantie besteht in der Tatsache, dass diese Interaktion geregelt ist.
Ja, das ist ja nicht.
Das ist fast kartesianische, ja? Also übrigens eine fast kartesianische Idee. Ja? Warum ist Gott da? Weil, was garantiert mich, dass wenn ich einen Tisch sehe, es tatsächlich Tisch ist? Das garantiert Gott. Das muss irgendwelche Instanz sein, die garantiert das, was ich sehe, das kriege ich.
Ja, ich weiß es auch nicht. Ich bin damit sehr nicht einverstanden. Ich bin der Meinung, man kriegt nicht das, was man denkt, also was man gerne hätte.
Aber wenn man das nicht kriegt, ja, kommt man immer zu falschen Schlussfolgerungen. Zum Beispiel, man hat ein Brot gekriegt und dann isst man dieses Brot und sagt, das ist nicht das Brot, das ich wollte. Ja. Welche Schlussfolgerung zieht man? Das war wahrscheinlich ein altes Brot, ja. Oder jemand hat gemogelt, oder es ist eine schlechte Bäckerei, man muss eine bessere finden. Ja. So. Oder zum Beispiel, ich habe nicht die Antwort psychoanalytische bekommen, die ich wollte. Also gehe ich zu einem besseren Psychoanalytiker. Und da ist immer die Möglichkeit offen ist, dass irgendwo eine Bäckerei gibt, die das richtige Brot macht. Ja. Suche ich nach dieser Bäckerei immer weiter. Ja. Und so bin ich beschäftigt. Und zwar gut beschäftigt. Und zwar lebenslang.
Ja, aber vermutlich irgendwie, also ich meine, wenn man sich anguckt, wie viele Leute eben mit dem Brot einverstanden sind oder so. Also
viele sind einverstanden.
Ja, ganz viele sind einverstanden. Und das, also was heißt das, wenn die alle einverstanden sind? Das ist mehr, also. Ist ja irgendwie toll, dass das so funktioniert, dass sie so einverstanden sind. Ne?
Dass sie einverstanden sind, das ist toll. Aber was besser ist, für viele sicherlich, aber besser ist, ist, dass die, die nicht einverstanden sind, sind deswegen nicht einverstanden, weil sie denken, es gibt ein Besseres. Und das killt die ganze Sache. Das ist wie bei Matrix. Ja? Ja? Er sagt, diese Welt gibt keine Erklärung. Warum? Weil er den richtigen Zugang zur richtigen Welt nicht gefunden hat, wo es schon eine Erklärung gibt. Ja, so geht es weiter.
Aber da ist man ja dann auch wieder beim Analytiker, weil der will nämlich zum Analytiker geschickt wird und der Analytiker deshalb auf jeden Fall besser ist als die Sprachpolizei. Weil, weil der Analytiker indirekt die Sprache mitbehandelt und den Willen, der gar nicht mehr sozusagen dazu kommt, Sprache falsch behandeln zu wollen.
Ja, gut, Psychoanalytiker, ich muss nur betonen, Psychoanalytiker als Beispiel. Ja. Ja? Weil einer geht zu Psychoanalytiker, ein anderer geht zu Anlageberater, der dritte geht und so weiter und stellt sich allgemeine Frage, warum geht es mir schlecht? Ja? Wahrscheinlich habe ich nicht richtig investiert, wahrscheinlich habe ich mit meiner Mutter nicht geschlafen, wahrscheinlich war mein Urschrei bei Geburt nicht mit genug, also ich muss das jetzt wiederholen und neu geboren werden. Also es gibt verschiedene Vermutungen darüber, warum es mir schlecht geht. Und wenn ich diese Vermutung sozusagen aufstelle, dann gehe ich zu dem Mann oder Frau, die dafür zuständig sind, sozusagen mich in die richtige Richtung zu lenken, also diese Urschrei zu produzieren und so weiter und so fort. Und wenn ich trotzdem mich nicht gut fühle, dann suche ich entweder nach einem besseren Psychoanalytiker oder gehe zur Anlageberater, dass ich bleibe sozusagen im Angebot. Ja, im Grunde. Und zwar aus dem Grund, aus dem vielleicht Ingerstein auch sagt, dass wenn ich eine Frage stelle von Typ, warum ist dieses Brot nicht gut, dann setze ich voraus, dass es eine Antwort geben muss, also die bessere Bäckerei. Ja. Und so sozusagen drehe ich in diesem Kreis eine Frage, die notwendigerweise zur Vermutung einer Antwort führt.
Also hätte er jetzt eigentlich auch gar nicht ganz radikal sein, er hätte es gar nicht schreiben dürfen, im Prinzip.
Ja. Aber, und er sagt ja, alles was sie geschrieben haben, ist so eine Leiter, die man wegstoßen muss, wenn er verstanden hat, was er meint. Und was er meint, ist die Befreiung. Ja? Dass man sich befreit von der Vorstellung, es gibt ein besseres Brot. Weil es gibt ein besseres Brot, ist eine faktische Aussage innerhalb einer Welt. Und wenn das Brot auch besser ist, die Aussage ist gleichwertig. Ja. Das ist eine Figur der Befreiung. Ja. Aber es ist eine Figur der Befreiung, die erstens zu subtil ist, um viele dem folgen. Und zweitens, sie brauchen auch jemanden, der in dieser Art Therapie gut ist. Ja. Und das ist genau das, was ich von Anfang an als kritischer Punkt vorgebracht habe. Es gibt eine Faktizität des Unwohlfühlens und eine Faktizität der Befreiung aus dieses Unwohlfühlens, die immer noch sozusagen unaufgehoben bleiben muss, als Voraussetzung, damit die ganze Maschine funktionieren kann. Na gut, damit sind wir fertig, wir haben für heute. Vielen Dank noch einmal.